Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch zum Thema Gottes großartiger, auf Christus ausgerichteter Plan. Wir steigen ein in die Anfänge des Epheserbriefes und sprechen unter anderem darüber, was es bedeutet, Gott anzubeten und worin Gottes großartiger Erlösungsplan besteht. Beim Zuhören wünschen wir dir Gottes reichen Segen.
Liebe Zuschauer, ich freue mich auf eine weitere Bibelgesprächsrunde zum Epheserbrief. Zweiter Teil sozusagen heute. Ich darf meine Gesprächspartner hier vorstellen. Zu meiner Rechten David und Luise, zu meiner Linken Agnesa und Raphael und ich bin der Martin. Und wir beginnen wie immer mit guter Gewohnheit mit Gebet. Unser guter Gott im Himmel, heute schauen wir uns noch einmal tiefer das erste Kapitel des Epheserbriefes an. Segne uns mit dem Heiligen Geist, der auch Paulus ausgerüstet hat, diese Worte zu schreiben, der auch jeden, der diesen Text liest, begeistert, buchstäblich, und hilft, dass in unserem Gespräch etwas Neues entsteht, das auch wir nicht erwartet haben, weil wir gemeinsam dein Wort entdecken. Dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Und liebe Zuschauer, ich weise Sie schon darauf hin, am Ende können Sie eine Frage beantworten in den Kommentaren. Ich bin gespannt darauf. Gut, Epheser 1, die Verse 3 bis 14 sind unser heutiges Studienthema. Wir lesen einmal die Verse 3 bis 6 miteinander. David, dürfte ich dich darum bitten?
Gerne. Epheser 1, Abvers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten.
Danke. In dem Vers 3 kommt dreimal das Wort Segen vor. In meiner Lutherbibel zweimal, ich glaube in der Elberfelder auch. Aber das erste Wort ist im Griechischen dasselbe Wort wie die zwei anderen, wo Segen steht. Da heißt es also, gesegnet sei Gott. So geht's los. Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Also für euch die Frage, was hat es mit diesem Segnen oder Segen auf sich? Warum ist es so wichtig, dass er das gleich dreimal in seiner Einleitung betont?
Ja, es ist ungewöhnlich zu sagen, gesegnet sei Gott, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass Segen immer von Gott zu uns kommt. Deshalb ist es vielleicht dann überraschend, dass das gleiche Wort auch in die andere Richtung verwendet werden kann. Es klingt dann so wie ein Geben und Nehmen irgendwie, als wenn wir Gott zurück auch etwas geben.
Ja.
An Lob oder an Anerkennung.
Segnen wir Gott? Wie tun wir das, wenn wir Gott segnen?
In meiner Bibel steht auch gelobt sei Gott, deshalb war ich jetzt darauf auch nicht vorbereitet, aber ja.
Bei mir steht gepriesen sei Gott.
Also sind das jetzt alles so Synonyme? Ich kann segnen übertragen mit loben, preisen, Ehre geben, Dank sagen, sowas?
Ich weiß es nicht. Also gesegnet und gepriesen sind für mich vielleicht nicht unbedingt so Synonyme. Wenn ich jemanden segne, dann bedeutet das für mich, dass ich ihn mit irgendwas beschenke. Ihm einen Segen zukommen lassen, wenn ich jemanden preise, ist es nochmal, ich verherrliche ihn, ich gebe ihm die Ehre, aber ich gebe ihm nicht unbedingt ein Geschenk.
Ich denke schon, dass es vielleicht zusammenhängt. Also ich weiß nicht, normalerweise, wenn wir Segen bekommen, ist es doch eigentlich auch gut, wenn wir dafür danken, wenn wir auch dafür preisen. Da sehe ich vielleicht eine Verbindung, aber mir geht es genauso. Gepriesen und gesegnet sind eigentlich zwei für mich unterschiedliche oder andere Begriffe.
Aber dann ist offensichtlich im Griechischen das anders als in unserer Sprache, weil es dort all das umfassen kann.
Ganz offensichtlich. Im Hebräischen übrigens auch. Ne? Also die Juden sagen heute noch, Baruch Atah Adonai, gesegnet seist du, Herr. Ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen so unser Denken etwas justieren. Mhm. Aber wohin? Können wir Gott segnen?
Man könnte vielleicht sagen, dass Gottes Wunsch ist, mit uns in so einem Einklang und einer Beziehung zu leben. Und wenn wir diesem Wunsch nachkommen, dann ist das ein Segen für Gott. Mhm. Ein Geschenk irgendwie, das er so vielleicht wahrnimmt.
Agnes hat auch schon von Geschenk gesprochen. Ja? Also können wir Gott etwas schenken?
Ich glaube schon. Ich meine, dazu kommen wir sicherlich noch. Aber später geht es ja auch darum, dass wir untadelig sind vor Gott. Und das ist auch etwas, was wir mit unserem Leben zum Ausdruck bringen können, indem, wie wir wandeln, was wir tun mit unserem Leben, geben wir auch Gott Ehre zum Beispiel. Also ich denke, es gibt auch Sachen, wo wir ja etwas bringen können, das Gott dann auch gefällt, das auch für ihn ein Segen ist.
Ich nehme mich da in die letzten Lektionen, die wir aus der Offenbarung studiert haben. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Könnte ich da auch sagen, segnet Gott?
Na, du hast gefragt, können wir Gott etwas schenken? Ja. Das Einzige, was ich ihm schenken kann, ist mein Leben. Also ich kann ihm mein Leben zur Verfügung stellen. Sonst kann ich ihm nicht viel schenken. Also ich fühle mich jetzt nicht als der Geber in dem Sinn. Ja, aber wenn ich ihm mein Leben zur Verfügung stelle, dann geht das, glaube ich, in die Richtung.
Ja, also ich verstehe das schon. Wir sind ja die immer empfangen von Gott. Ja, also tut mir leid, dass ich da noch ein bisschen dran bohre. Können wir Gott auch etwas zurückgeben? Ist das immer nur eine Einbahnstraße des Schenkens von Gott zu uns? Oder...
Ich glaube, das ist wichtig, dass wir Gott was zurückgeben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, kann man das ein bisschen vergleichen mit der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Wenn die Kinder den Eltern ein Geschenk machen und dann das von dem Taschengeld kaufen, was die Eltern ihnen vorher gegeben haben, oder die Eltern ihnen grundsätzlich das Geld dafür gegeben haben oder auch die Ressourcen dafür gegeben haben, um ein Geschenk für sie zu erwerben. Trotzdem freuen sich die Eltern sehr darüber, auch wenn sie verstehen, das ist von dem Geld, was ich ihnen gegeben habe. Und so ist es auch bei Gott. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, jeder unserer Atemzüge, ob wir Gott unser Leben jetzt geben oder nicht geben, trotzdem ist es von ihm. Es ist ein Geschenk von ihm. Und wenn ich ihm das zurückgebe, bedeutet das für Gott so viel, dass ich ihn als meinen Schöpfer und Erlöser anerkenne und dass ich das, was er für mich getan hat, auch anerkenne. Und somit gebe ich ihm das als Geschenk zurück und er freut sich darüber. Das bedeutet, dass ich in einer Beziehung mit ihm sein möchte.
Es gibt schon Dinge, die man ihm geben kann. Das meiste geben wir durch unsere Taten und durch unsere Worte. Die Bibeln übersetzen ja mit gelobt. Ich weiß, habt ihr andere Übersetzungen da in Vers 3, eins am Anfang?
Gepriesen.
Gepriesen.
Gelobt, gepriesen, ja. Das klingt für mich so, wie da ist ein Mensch, der ist dankbar Gott gegenüber. Und Dankbarkeit, hat ja jemand mal gesagt, ist die Mutter aller Tugenden, auch im christlichen Leben. Und ich frage uns jetzt hier, warum ist Dankbarkeit so essentiell im Glaubensleben, im Leben mit Gott? Warum ist das so wirklich, ich würde fast sagen, der Kern einer Einstellung des Christen?
Also für mich spielt Dankbarkeit immer eine wichtigere Rolle. Ich habe gemerkt, indem ich Dankbarkeit zum Ausdruck bringe, muss ich ja erkennen, von wem ich denn etwas empfangen habe. Also ich gebe, wenn mir jemand ein Geschenk gibt, sage ich Danke. Aber ich weiß, dieses Geschenk kommt von der Person. Und indem ich im Alltag versuche, dankbar zu sein, erkenne ich die vielen Dinge, die Gott mir jeden Tag eigentlich schenkt. Und das ist für mich eigentlich eine gute Übung, einfach auch positiv im Leben gestimmt zu sein, mit all dem Chaos und alles, was drumherum läuft, einfach zu erkennen, da gibt es so viele Dinge, wo Gott auf mich achtet, wo er für mich sorgt. Und das tue ich gerne auch in Dankbarkeit ausdrücken, im Gebet zu Gott.
Und wie machst du das, dass du jeden Tag so an deiner Dankbarkeitseinstellung arbeitest?
Ja, es ist bei mir kein fixer Zeitpunkt oder so. Ich gehe vielleicht von einem Gebäude zum anderen, wenn ich gerade hier auf dem Gelände unterwegs bin und dann fällt mir etwas auf. Und ich versuche einfach mehr zu schauen, was es denn so gibt. Und das sind, also zum Beispiel heute bin ich spazieren gewesen, ich habe einen Kuckuck gehört und seine Melodie hat mir einfach gefallen, wieder jetzt hier das zu hören. Und dann wusste ich sofort, schön, dass Gott so wunderbar die Dinge schafft. Und das habe ich dann auch gleich einfach so in einem kurzen Gebet zu Gott gebracht und ihm dafür gedankt. Es muss ja nicht immer gleich irgendeine Gebetserhöhung sein, wo wir Gott Dank bringen. Es können auch für die Charakterzüge Gottes sein, dass wir einfach daran denken und sagen, boah, das finde ich toll, finde ich schön.
Was denkt ihr, warum ist Dankbarkeit so essentiell?
Wenn im Vers 7 kommt dann die Erlösung, das Blut, das Jesus Christus für uns vergossen hat. Und immer wenn sich in mir so ein Keim der Unzufriedenheit regt, dann hilft mir das Dankbarsein. Oder wofür kann ich dankbar sein in meinem Leben hier? Wofür kann ich dankbar sein in meinem Leben als Christ? Und dass Jesus für mich gestorben ist, dass ich das haben darf, womit ich mich umgebe und worüber ich verfügen darf für Menschen, für Familie und so weiter. Also immer dann, wenn die Pest der Unzufriedenheit kommt, dann macht die Dankbarkeit so einen Reset-Modus und führt uns ganz schnell wieder zu den wesentlichen Dingen.
In dem Vers ist es ja auch wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Das ist unglaublich viel. Ja. Und das steht alles zur Verfügung, es ist sozusagen bereit, die Schatzkammern des Himmels stehen uns offen. Und warum sehen wir das so oft nicht? Ja. Und dieser Vers macht mir das bewusst, dass von Gottes Seite her alles vorbereitet ist.
Du würdest also auch denken dann, okay, was ist jetzt so alles der Segen Gottes? Wofür kann ich jetzt alles dankbar sein?
Na, der geistliche Segen ist manchmal auch etwas, was erstmal unsichtbar ist. Und wir schauen oft vielleicht eher auf einen sichtbaren materiellen Segen oder irgendwelche Dinge, die das Leben hier ausmachen. Und es gibt aber auch diesen geistlichen Segen.
Ich glaube, Dankbarkeit ist ein gutes Mittel gegen die Sünde, weil Unzufriedenheit mit der eigenen Position war jetzt letzten Endes ja auch der Ursprung der Sünde im Himmel. Und wenn wir Dankbarkeit entwickeln und nicht uns mit anderen vergleichen, werden wir einen ganz anderen Blickwinkel auch auf Gott haben.
Und Dankbarkeit muss sich ja immer auch auf jemanden richten, auf Gott. Ja, also du bist dankbar für Dinge und Segnungen, aber wem sagst du Dank? Also es führt dich dann dazu zum Gebet so. Jetzt, Luise, du hast schon angesprochen, da im Vers 3, da geht es um jeden geistlichen Segen oder allem geistlichen Segen. Und dann hat der Paulus einige Ideen, was der geistliche Segen alles umfasst. Und da kommen jetzt verschiedene Segensarten, die er aufzählt. Und wir schauen uns jetzt noch einmal die Verse 4 bis 6 an. Was würdet ihr sagen, was in Verse 4 bis 6 der erste Segen ist, den er da aufzählt? Oder vielleicht sogar die ersten zwei verschiedenen Segen?
Also ich glaube, der erste Segen in Vers 4, der mir auffällt, ist die Auswahl Gottes. Gott hat uns auserwählt. Noch bevor die Welt geschaffen wurde, hat er uns auserwählt.
Auserwählung, ja.
Das hängt alles ein bisschen zusammen. Es ist ja dann später auch, dass wir seine Kinder sein sollen durch Christus. Das kann man jetzt von dieser Auserwählung vielleicht gar nicht trennen. Aber dass er schon da beschlossen hat, einen Weg zu finden, uns zu erlösen und die Ewigkeit mit uns zu verbringen und uns einzusetzen als irgendwie Erben und Kinder, die zu ihm gehören. Und das war schon bestimmt, ehe er uns überhaupt geschaffen hat.
Also wir können sagen, der erste Segen ist, er hat uns auserwählt dazu. Der zweite ist, wir haben jetzt eine Kindschaft oder Adoption, übersetzen auch manche Bibeln. Wir sind adoptiert worden von Gott in die Familie hinein. Nur eine kleine Nebenfrage hier. Da steht ja vor Grundlegung der Welt. Und dann kommt in Vers 5 dieses Wort vorherbestimmt. Kann das nicht das Problem bringen, dass man denkt, Gott hat alles schon vorher geplant? Also wen er rettet und dann automatisch natürlich impliziert, wer nicht errettet wird. Ist das schon alles vorher bestimmt? Was würde ihr dazu
kurz sagen? Du blättest zum anderen Text.
Ja, ich habe sofort an Johannes 3, Vers 16 gedacht. Da heißt es ja, dass diejenigen, die an ihn glauben, gerettet werden. Und Für mich wird das alles keinen Sinn machen, dass Gott extra schon vorherbestimmt, wen er rettet, aber muss trotzdem dann kommen, für die Menschheit sterben, sagt auch, dass er für alle sterben, die an ihn glauben, aber grundsätzlich ist es eh schon definiert und bestimmt. Das würde irgendwie den kostbaren Tod von Jesu am Kreuz zunichte machen, für mich zumindest.
Das würde auch vollkommen sinnfrei machen, jemanden zum Glauben bekehren zu wollen. Wenn das eh von vornherein vorbestimmt ist, dann muss ich mir doch als Mensch gar keine Mühe geben. Und also in doppelter Hinsicht, ich brauche mir keine Mühe geben, jemanden zu bekehren. Und wenn jemand verloren ist, brauche ich mir da auch keine Mühe zu geben, weil das sowieso nichts wird, weil Gott das vorherbestimmt hat. Und das hat nichts mit dem freien Willen zu tun, den Gott uns geschenkt hat. Jeder kann sich jederzeit für oder gegen Gott entscheiden.
Und gerade diesen freien Willen, den du ansprichst, das wäre schrecklich, wenn Gott mich zwingen würde, gegen meinen Willen zu sagen, du bist errettet, du darfst jetzt die Ewigkeit bei mir verbringen, dann haben wir quasi eigentlich Hölle im Himmel für die Leute, die es eigentlich nicht wollen, die aber vorherbestimmt worden sind. Du bist erlöst, damit ich verherrlicht werde sozusagen.
Und das würde von Gott ein ganz falsches Bild geben, dass wir ein Tyrann, der sich daran erfreut, dass jemand, der unbedingt bei ihm sein möchte, er aber nicht vorher denn festgelegt hat, dass er mit dabei sein darf, dass er sich sein ganzes Leben lang abstrampelt und nicht in den Himmel kommt.
Ich sehe Martin mit Unruhe.
Ich glaube, das klingt ja interessant und es klingt gut und für einfache, also wenn ich jetzt an meine theologischen Kollegen aus dem Calvinismus denke, würden die diese Antworten wahrscheinlich nicht gelten lassen, obwohl sie an eine doppelte Vorherbestimmung glauben.
Also ich denke, dass wir hier nicht etwas reinlesen dürfen, was die Schreiber der Bibel vielleicht noch gar nicht gemeint haben. Der Calvinismus ist viel später entstanden, hat auch ein bisschen mit der griechischen Philosophie zu tun und mit der Sichtweise, dass Gottes Souveränität dadurch eingeschränkt wird, wenn der Mensch einen freien Willen hat. Also das ist für sie deshalb schwierig, wenn der Mensch jetzt Dinge tut, die Gott letztlich nicht will, dann würde ja Gott nicht mehr wirklich souverän und Gott sein. Also da hängt viel mehr dran an diesem Konzept des Calvinismus. Und jetzt auf diesen Text bezogen, würde ich ihn so für mich übersetzen, dass Gott Vorbereitungen getroffen hat. Er hat alle Vorkehrungen dafür getroffen, dass Menschen, die dann glauben, die sich für ihn entscheiden, auch wirklich seine Kinder sind. Er hat sie dazu auserwählt und vorherbestimmt, in dem Sinne, dass alle Vorkehrungen dafür getroffen sind.
Das heißt, in Vers 5, aber das Vorherbestimmt,
in unserem Verständnis, ja,
zielt auf was ab? Jetzt nicht auf die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen?
Die hat er nicht vorherbestimmt, sondern er hat vorherbestimmt, dass die Menschen, die auf seinen Segen antworten und mit ihm in Verbindung sind, dass die dann auch diesen Weg mit ihm gehen können und erlöst werden können. So wäre das Verständnis, wenn man sagt, der Mensch hat wirklich einen freien Willen. Und dieses Verständnis haben wir ja normalerweise, wenn wir die Bibel lesen.
Ja. Und Gott hat ja auch den Erlösungsplan vorherbestimmt.
So wie in Vers 4, ne? Er hat von Grundlegung der Welt an das geplant. Ja.
Ja, wir sind ja ein bisschen geprägt im Sinne der Prädestinationslehre, diese Vorherbestimmung, ja, so ein Muss oder so, das wird so sein. Aber was ist denn eigentlich unsere Bestimmung, das, was Gott für uns möchte als Menschen? Adam und Eva wollte ja ein Leben lang, ihr ewiges Leben lang bei sich im Garten Eden haben und ihr all ihre Nachkommen. Und im Endeffekt ist es das Ziel des Menschen aus Gottes Sicht, ja, was soll der Mensch tun, ist eine Ewigkeit bei ihm sein und in Vollkommenheit im Garten Eden im Paradies verbringen. Das ist eigentlich das, was Gott für den Menschen wollte und wenn wir so wollen, auch seine Bestimmung. Das ist die Aufgabe, das ist so das urtümlichste Ziel, das für die Menschen vorhanden war. Und der Mensch hat sich durch den Sündenfall dann ein bisschen anders entschieden und dann kam dieser ganze große Kampf mit rein. Aber Jesus Christus hat am Kreuz dieses ursprüngliche Ziel wieder möglich gemacht.
Christus trotzdem, war vielleicht so das Stichwort jetzt, ja.
Und trotzdem fallen wir ja oft aus dieser Bestimmung. Das passt für mich jetzt hier wirklich gut. Ich kann ja auch da rausfallen und letztlich meine Kindschaft verlieren in gewisser Weise und mein ewiges Leben und all das, was hier angesprochen ist. Das kann ich ja tatsächlich hinter mir lassen und dann hilft auch die ganze Vorherbestimmung, die hier angesprochen ist, nichts.
Also was ist genau vorherbestimmt in Vers 5?
Da steht ja auch schon in Vers 5 zur Sohnschaft. Also es ist für mich die Adoption, das ist schon gegeben. Also Gott hat die Vorkehrungen, wie Luise es schon ausgedrückt hat, schon bestimmt, dass das überhaupt möglich ist.
Also, und das ist auch immer uns, also es ist immer im Plural, ne? Also uns, die wir glauben, wir sind zur Sohnschaft bestimmt. Ich glaube, der entscheidende Satz oder die Phrase ist, durch Jesus Christus. Mhm. Also ich möchte euch das so ein bisschen auch weitergeben. Durch Jesus Christus sind wir vorherbestimmt.
Das ist ja so ein Satz, der, also diese Formulierung in Christus zieht sich ja durch den ganzen Epheserbrief.
Ja, und vor allem hier jetzt in Kapitel 1.
Kapitel 1. Das
schauen wir uns ja gleich an.
Kommt das ja wirklich ständig vor.
Mhm. Okay, gut. Also wir sind vorherbestimmt. Christus ist das Mittel, das Gott das will. Und wir kennen ja andere Texte, wo er sagt, Gott will, dass alle errettet werden. 1. Timotheus 2, 9. Oder niemand soll verloren gehen. 2. Petrus 3. Also da gibt's ja solche Sachen. 1. Timotheus 2, 4. Alle sollen errettet werden. Jetzt kommt der nächste Vers, also 7 und 8. Lesen wir mal die zwei.
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit.
Das ist also der nächste Segen. Er wird wieder eingeführt mit diesem in ihm. Du hast schon gesagt, das ist eine wichtige Phrase hier im Epheserbrief. Was haben wir jetzt? Was ist jetzt der Segen hier? Ich glaube, David, du hast es vorher eh schon gesagt, glaube ich. Ne?
Die Erlösung.
Ja, die Erlösung.
Ja. Ja. Das wird hier auch weiter ausgeführt, was die Erlösung ist, dass die Erlösung die Vergebung der Sünden bedeutet.
Ja, Erlösung heißt Vergebung der Sünden.
Mhm. Sie ist mit Reichtum und der Gnade verbunden, ist also ein Geschenk. Und ich finde auch interessant, das steht in Weisheit und Klugheit, weil es ja nicht auf der Hand lag, wie Gott das wirklich machen kann, Menschen, die in Sünde gefallen sind, trotzdem zu erretten, ohne dadurch die Sünde zu verewigen und alle retten zu müssen, die in Sünde gefallen sind.
Also du nimmst mir eine Frage vorweg, aber dann will ich nochmal nachhaken.
Ja, besondere Weisheit und Klugheit dazu, so einen Plan zu ersinnen.
Warum steht er nicht in besonderer Liebe und Barmherzigkeit? Wenn wir an Erlösung denken, denken wir doch irgendwie an Gnade. Ist ja gerade gesagt worden, Reichtum seiner Gnade, die uns hat reichlich widerfahren lassen in seiner Liebe und Barmherzigkeit. Also hätte noch
auch
einmal,
gestimmt.
Warum Weisheit und Klugheit? Darfst doch weitermachen.
Ja, vielleicht ist bei Weisheit und Einsicht auch so ein bisschen der Gedanke, was wir davor schon besprochen haben, dass es von vorhinein schon durchdacht war. Das zeigt eine Charaktereigenschaft von Gott, dass er jetzt nicht aus Empathie oder nicht einfach aus dem Herzen, aus dem Moment, aus dem Affekt handelt, sondern dass das schon im Vorfeld geplant wird und das auch wieder seine Weisheit zeigt, dass er das schon geplant hatte.
Ich meine, es würde natürlich stimmen in seiner Liebe und Gnade, aber wenn das hier Weisheit und Einsicht steht bei mir, das bedeutet für mich noch mehr Sicherheit. Das ist ein Gott, der Bestand hat, also der immer beständig ist und der nicht nach Lust und Laune handelt. Weil alles, was mit Gefühlen zu tun hat, ist nichts Rationales. Das bedeutet, dass Gefühle wandelbar sind. Sicher nicht bei Gott, aber bei den Menschen zu hören. Und wenn es aber Weisheit und Einsicht, das ist etwas Konstantes. Das ist eine Entscheidung, die ich vielleicht auch gegen meine Gefühle treffen kann.
Das heißt so, bei der Erlösung, wenn da Weisheit und Einsicht dahinter steckt, dann könntest du an jeder Ecke Fragen stellen und Gott könnte dir eine gute Erklärung geben. Er hat das voll durchdacht. Ein genialer Plan. So etwas?
Ja.
Okay, ihr seid zufrieden.
Was ich hier noch interessant finde in Vers 8 ist, dass es eine überströmende Sache ist. Ja, also das ist nicht so tröpfchenweise, Gott vergibt dir jetzt halt mal hier tröpfchenweise ein bisschen was und das ist dann das Maß deiner Übertretungen ist jetzt erfüllt. Sondern es ist überströmend, es ist für jeden Menschen, ist im Prinzip genug Gnade da, damit jeder Mensch errettet werden kann.
Und ich glaube, dass wir manchmal, um nochmal auf Weisheit und Klugheit zu kommen, dass wir das manchmal so vereinfacht sehen. Und man muss es ja auch so einfach machen, dass jedes Kind das verstehen kann. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat uns erlöst. Aber vielleicht verkennen, dass es auch komplexe juristische Zusammenhänge gibt, die damit verbunden sind. Also die Erlösung ist vielleicht noch viel filigraner und irgendwie eben komplexer, als wir auf den ersten Blick sehen.
Und wenn Gott in aller Weisheit und Klugheit die Erlösung geplant hat, dann erfordert es von uns auch alle Weisheit und Klugheit, es bis in Ewigkeit zu verstehen.
Genau.
Also da kann man richtig nachforschen und nachkramen. Das gefällt mir. Also Erlösung ist ein super Studienobjekt. Mhm. Danke Gott. Lesen wir jetzt die Verse 9 und 10. Agnesa, darf ich dich bitten?
Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist.
Mhm. Jetzt muss ich ein bisschen auf Struktur aufmerksam machen. Wir haben ja mehrere in ihm hier. Ihr seht im Vers 4 einen in ihm, in Vers 7 einen in ihm. Ja, ihr folgt mir. Mhm. Ihr seht es in 11, 13 gleich zweimal. Das macht jetzt 5. Ja. Und dann haben wir nicht in der Luther, aber in der Elberfelder, die das korrekt übersetzt, in Vers 9 einen in ihm. Die Luther hat hier in Christus. Und in Vers 10 passiert was ganz Interessantes. Kann da jemand die Elberfelder? Hat es jemand da?
Welchen Vers nochmal?
Vers 10.
Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in dem Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm.
Da wird extra nochmal so am Ende ein in ihm angefügt, was hier bei der Luther gar nicht erscheint. Somit haben wir 7-mal in ihm. Und dieses in der Mitte stehende in ihm wird so parallel gebracht zu in Christus. Das ist das einzige Mal, wo hier in diesem Kapitel 1, 3 bis 14 in Christus steht. Damit auch klar ist, in ihm meint immer in Christus. Wir haben hier also den Höhepunkt, die Mitte aller in ihm Aussagen. Und meine Frage hier ist jetzt, was rechtfertigt an dieser Stelle, Vers 10, einen Höhepunkt strukturell anzubringen? Was ist da inhaltlich so spannend, dass das das Zentrum aller in ihm Aussagen ist?
Ich glaube, dass das Geheimnis hier auf den Punkt gebracht wird in der Aussage, dass alles in Christus zusammengefasst wird, was im Himmel und auf Erden ist. Und im Himmel ist ja die ungefallene Gemeinde Gottes, sage ich mal, die Engel, die ihn dort anbeten und verehren. Und die wurden durch die Sünde auch von uns letztlich getrennt. Wir haben da keinen Zutritt und ja, reiten auf einer anderen Welle. Und in Christus wird das wieder zusammengefasst. Die irdische Gemeinde und die himmlische Gemeinde wird wieder eins werden. Und das ist vielleicht hier schon ein Höhepunkt wert, dieses Ziel, was da in Aussicht gestellt wird.
Habt ihr noch weitere Ideen? Warum ist das so besonders wichtig? In ihm alles zusammengefasst. Luise scheint alles
auch
gesagt
andere
zu haben.
Andere Trennungen können damit überwunden werden. Es gibt ja auch auf unserer Welt Trennungen, die in Christus überwunden werden können.
Warum schreibt er das, wenn die Zeit erfüllt wäre, wie Luther das übersetzt?
Wie klingt das bei der Elberfelder?
Wo bist du?
Vers 10.
Vers 10. Um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus.
Bei mir steht bei der Erfüllung der Zeiten.
Bei der Erfüllung der Zeiten, ja. Scheint so ein von Grundlegung der Welt bis zur Erfüllung der Zeiten. Manche denken an Galater 4 vielleicht,
ja,
oder?
Ja, Galater 4 habe ich auch gerade gedacht. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Aber das ist jetzt nicht die Sendung des Sohns, das erste Kommen, aber eher das zweite Kommen, ja, wo das dann verwirklicht wird. Also auch da ist wieder bei Gott eine Zeit erfüllt, die aber von ihm souverän einfach festgelegt wird, die wir, glaube ich, nicht ergründen können oder kennen.
So langsam wandert der Blick in dieser ersten Passage von dem, was Gott in der Vergangenheit gemacht hat, Vers 4 bis 6. Zu dem, was er für sie so fast in der Gegenwart gemacht hat. Jesus ist gestorben, ne? Vers 7 und 8. So, was kommt da noch auf uns zu, wenn die Zeiten erfüllt werden? Und dann ab Vers 11 haben wir ja dann den Blick auf das Erbe und versiegelt bis auf den Moment, wo dann Christus auch kommen wird. Also ich finde es sehr spannend, wie er das hier tut. Ja.
Und es ist ein absolutes Augenmerk auf Christus. Christus ist nicht unbedeutend, sondern er ist die zentrale Person. Und ohne Christus kannst du nicht zum Heil kommen, weil er ist derjenige, der alles vereinen kann.
Also das absolute Zentrum, sagst du. Deswegen noch einmal bei der Elberfelder der Zufügung, in ihm, niemand anders.
Jesus sagt ja schon von selbst von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das fasst quasi das, was er gesagt hat, so gut zusammen, dass nur man in ihm, durch ihn zum ewigen Leben kommen kann.
Und natürlich merken wir auch, dass das in Christus hier in den Versen 9 und 10 ein bisschen anders ist, wie das in ihm davor und danach. Seht ihr da einen Unterschied? Also in ihm hat er uns erwählt, in ihm haben wir Erlösung, in ihm sind wir Erben, in ihm sind wir gläubig geworden, versiegelt sind wir in ihm. Was ist hier anders in 9 und 10? Macht ein bisschen auch so diesen Mittelpunkt aus, oder?
Was meinst du? Worauf willst du hinaus?
Okay. Goldene Frage.
Ist es nicht wir in ihm, wie es bei allen anderen in ihm Passagen ist, sondern es ist Gott in ihm, hat er einen Ratschluss gefasst. Und du hast es ja vorher gesagt, Himmel und Erde sind in ihm zusammengefasst. Also die Erweiterung von uns, die wir glauben, zu Gott und letztlich allem, was es gibt. Also alles ist in ihm. Okay, gut, dann schauen wir weiter. Zu der nächsten in ihm Passage, Verse 11 und 12. Raphael, bitte lies mal.
Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben.
Also wieder eine Segnung, jetzt die Segnung, wir haben ein Erbe. Was ist damit gemeint, dass wir zu Erben eingesetzt sind?
Na, vielleicht, dass etwas für uns hinterlegt ist, was wir einmal bekommen werden. Das ist zumindest ein Aspekt vom Erben.
Für mich hat Erben etwas mit unverdient zu tun. Ich kann nichts dazu beitragen oder ich habe nichts dazu geleistet, dass ich ein Erbe bekomme. Es hat jemand vorher was für mich erarbeitet, erwirtschaftet, erspart, was mir dann zufällt, vollkommen unverdient letzten Endes.
Für mich hat es auch ein bisschen was mit Familie zu tun. Es ist zwar nicht immer so, dass nur die Familie erbt, aber oft ist es so, dass eben gerade Familienangehörige dann erben, wenn jemand stirbt. Und dass wir eben zum Erbe werden, bedeutet auch, wir sind Teil dieser Familie. Also da kommt auch diese Sohnschaft davor. Kommt hier, finde ich, nochmal zur Geltung.
Ich finde das auch so interessant, dass die irdischen Eltern, die versuchen ja was zu erarbeiten, damit sie ihren Kindern was hinterlassen können. Ja? Und das macht auch so die Bedeutung dessen aus, wir sind Gott was wert, dass er uns gerne was dalässt.
Und in Vers 12 steht aber nicht, damit wir etwas haben als Erbe, obwohl das auch natürlich der Fall ist, aber da steht, damit wir etwas sein. Also es wird auch noch sichtbarer werden, mit wem wir verwandt sind. Wir werden verherrlicht werden, wir werden auch durch das Leben mit Gott auf dieser Welt schon Stück für Stück verändert und treten unser Erbe an, zu dem, wo er uns eigentlich dazu bestimmt hat. Denn ich soll eigentlich ein Gotteskind sein und nicht ein Kind dieser Welt. Ist noch nicht immer sichtbar, aber ich werde mehr und mehr in dieses Erbe reinwachsen. Und das dient dann auch diesem Lob seiner Herrlichkeit, weil er dadurch verherrlicht wird, wenn Menschen langsam ihr Erbe antreten.
Raphael, magst du mal Vers 12 lesen in der Elberfelder? Du bist jetzt hier mein Elberfelder, Jörg.
Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben.
Zum Preise seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Da sind wir wieder dabei, was wir am Vers 3 am Anfang gelesen haben.
Segen.
Gelobt sei Gott. Darf ich fragen, wie leben wir zum Lob seiner Herrlichkeit? Wie sind wir zum Lob, zum Preis seiner Herrlichkeit?
Ein Leben nach Jesu Vorbild. Mhm. So wie Jesus gelebt hat mit all diesen Tugenden. Letzte Woche haben wir über Geduld, Freundlichkeit, vor allem die Liebe gesprochen und all diese Dinge. Also, was ich vorher auch noch spannend gefunden habe, noch zum Erben, in Vers 14 steht ja dann, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und vorher sagt er noch, welches ist das Unterpfand unseres Erbes? Was tun Erben noch, außer was bekommen? Sie tun was weitertragen. Also wenn ich jetzt in der fünften Generation die Bäckerei übernehme, dann führe ich das weiter und oft versucht die nächste Generation mit den Mitteln, die sie hat, ein Produkt zu verbessern. Das wird uns jetzt in diesem Kontext hier nicht gelingen, aber etwas weitertragen und im Endeffekt tragen die Menschen auch dazu bei, als seine Erben Jesus zu rechtfertigen und Gott zu rechtfertigen.
Ich glaube, dass mit einer Erbschaft auch eine große Verantwortung einhergeht. Ich muss dem Namen, den ich erbe, oder dem Besitz oder dem Ruf gerecht werden. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns möchte, dass Jesus durch mein Leben, wenn ich das falsch lebe, oder dass Jesus seinen Charakter dann falsch dargestellt wird, weil ich als sein Erbe ihn der Welt falsch darstelle. Und somit habe ich eine extreme Verantwortung, wenn ich ein bekehrter Mensch bin, dass ich das Erbe, was mir durch Jesus zusteht, dass ich das tatsächlich auch richtig vertrete und richtig den anderen auch zeige.
Wenn ihr jetzt so lebt, fühlt ihr euch da so als Erben Gottes? Als Söhne und Töchter des Allerhöchsten? Wie ist denn das so?
Ja, ich glaube, das ist wie bei vielen Dingen vielleicht auch im Glauben, dass man sie vielleicht intellektuell irgendwo verstanden hat, aber nicht ständig vor Augen führt. Und ich finde, das ist genau eben so wichtig, dass wir diese Frage uns anschauen, weil tatsächlich, wir sollen ja mit unserem Leben Gott eigentlich ehren, aber sind wir dessen wirklich bewusst, dass jede Handlung, die wir tun, auch wirklich Gott Ehre bringt. Und da kommt für mich auch wieder dieser Familienaspekt drin. Ich als Erbe, als Sohn, als Kind Gottes, trage quasi auch diesen Familiennamen weiter, wenn man es so auch darstellen möchte. Und da möchte ich eigentlich Gott so schön und gut wie möglich darstellen. Ich will nicht ein verkehrtes Bild von Gott vermitteln. Deswegen denke ich, ist es schon wichtig, dass man öfters auch darüber nachdenkt, wie schaffen wir es in unserem Alltag, Gott zu verherrlichen und auch, dass andere Menschen sehen, dass wir mit Gott in Beziehung sind, dass wir Erben sind.
Es gibt ja, wenn man über das Reich Gottes spricht in der Bibel, dieses Konzept von schon jetzt und noch nicht. Mhm. Und ich bin sozusagen schon jetzt erlöst. In dem Moment, wo ich Gott um Vergebung bitte, ist mir die Vergebung zugesprochen. Aber es gibt auch ein noch nicht, weil ich immer noch ein Sünder bin und weil es noch Rückfälle geben wird und ich noch nicht verherrlicht bin einfach. Und das sehe ich ja auch. Ich bin schon ein Kind Gottes und wohl mir, wenn ich das in jedem möglichen Augenblick mir auch vor Augen halte. Es wird mich prägen, es wird mich verändern. Aber es gibt noch etwas, auf das ich mich freuen kann, was da noch kommt und verwirklicht wird. Dass es noch richtig sichtbar wird einfach.
Ich glaube, es kommt schon sehr auf die Kleinigkeiten an. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Können meine Kinder in mir Jesus seine Liebe sehen? Oder stelle ich dann durch mein Verhalten im Alltag Jesus ganz falsch dar, meinen Kindern, und sie wollen damit nichts zu tun haben? Wie gehe ich um mit Halbwahrheiten oder Sachen, die mir dienlich sind? Kann ich Jesus da auch repräsentieren oder erweise ich mich da als, ich suche mir den besseren, den einfacheren Weg?
Also diese Segnung hier hat offensichtlich ganz viel mit unserem Leben auch heute zu tun, dass wir als Erben eingesetzt sind. Lesen wir noch die sechste Segnung, die letzte Segnung hier. Das sind die Verse 13 und 14. David?
In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit?
Also wir haben die Erwählung als Segnung, die Vorherbestimmung, die Sohnschaft, die Kindschaft, die Erlösung, die Vergebung. Eine haben wir nicht so genau angeschaut. Das ist, dass Gott uns auch Erkenntnis geschenkt hat und wissen lässt, sein Geheimnis, sein Willen. Wir haben die Erbschaft. Und jetzt, was ist diese sechste Segnung, von der er spricht?
Versiegelung.
Versiegelung. Jetzt denken wir als Adventisten ja immer Versiegelung, Offenbarung 7, Endzeit. Aber hier geht es ja nicht um die Endzeit, oder?
Naja.
Naja.
Indirekt schon.
Das musst du jetzt erklären.
Also wenn ich täglich immer wieder mir das Siegel vom Heiligen Geist, also dieses Unterpfand, jeden behalte, dann kann ich mir sicher sein, dass ich auch in einer Endzeitversiegelung das Siegel Gottes trage. Also es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, jetzt, also wie kann ich vorbereitet sein und werde ich dann auch Versiegelung bekommen? Aber die Garantie für meine Versiegelung in der Endzeit ist, dass ich jetzt mit dem Siegel des Heiligen Geistes lebe. Also es jeden Tag wieder empfange. Es ist sozusagen kontinuierlich und Gott bereitet mich dann auch auf alles vor, was in einer zukünftigen oder jetzt nahenden Zeit auf mich zukommt.
Und es ist vielleicht überhaupt wichtig zu erklären, was mit Versiegelung gemeint ist oder was für eine Bedeutung ein Siegel hat in der Bibel. Das hat ja immer was mit Eigentum oder sehr oft mit Eigentum zu tun. Das heißt, wenn der Heilige Geist uns versiegelt, dann heißt das quasi, wir sind Gottes Eigentum. Wenn wir in der Endzeit versiegelt sind, dann heißt es, wir gehören zu Gott. Also mich hier auch eine Rolle. Das wird dann auch in Vers 14 nochmal wiederholt.
Bemühe ich noch einmal die Elberfelder. Vers 13 am Ende, was steht da?
Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung.
Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ich frage mich jetzt gerade, ist jetzt der Heilige Geist, der uns versiegelt oder versiegelt uns Gott mit dem Heiligen Geist? Also was ist eigentlich das Siegel?
Also ich habe das so verstanden, dass der Heilige Geist das Siegel und das Unterpfand auch ist.
Ja.
In diesem Fall.
Dann ist doch der Heilige Geist das Geschenk. Könnte man das so sagen? Der uns da versiegelt bis durch.
Ist ja auch, er lehrt uns alles, er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Also er hält den Glauben in unserem Leben auch lebendig. Mhm. Und durch ihn wirkt Gott in uns. Also warum nicht, könnte man wahrscheinlich so sagen.
Warum nicht? Also wir haben vorher den Vater, wir haben Jesus Christus und jetzt kommt plötzlich hier in den Versen 13 und 14
gut passen.
Noch der Heilige Geist dazu. Ja? Und alle drei ist das beste Geschenk, was wir überhaupt bekommen. Ja?
Ich finde hier die Verheißung so interessant. Das ist ja genau das, in dem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist und der Verheißung, das ist ja genau das, was Jesus seinen Jüngern verheißen hat. Als er gesagt hat, dass er geht, aber ihnen den Tröster schicken wird, den Heiligen Geist. Das ist eine Verheißung gewesen.
Und da wird es jetzt erfüllt. Und sie haben ihn. Jeden Tag, hast du vorher gesagt, jeden Tag ist der Heilige Geist mit uns, bei uns. Ja, ich danke euch für das spannende Gespräch. Eine Frage hätte ich noch für euch und das ist dann auch die Frage für unsere Zuschauer, die ihr in den Kommentaren beantworten könnt. Welche dieser in ihm Aussagen haltet ihr für euch für die bedeutsamste, für euer Leben? Ganz persönlich.
Ich tue mir echt schwer, eine Auswahl zu nehmen, weil die sprechen mich alle unglaublich an. Ich habe bei mir aber den Vers 7 markiert, weil ohne Vergebung wäre alles sinnlos. Und zu sehen, dass ich Erlösung habe durch ihn, das gibt mir jeden Tag Mut.
Ich finde den Vers 4 eben so spannend, wo er sagt, denn in ihm hat er uns erwählt. Und dann kommt nachher in Vers 5 diese Vorherbestimmung. Ich habe das vorher versucht, positiv zu deuten und zu interpretieren. Das ist diese Auserwählung wie ein Scout, der sich die Talente sucht. Und er hat eigentlich alle Menschen gescoutet als Talente. Und das finde ich unglaublich schön. Ja.
Ich finde das tröstend zu wissen, dass ich kein Produkt des Zufalls bin, sondern dass Gott mich schon auserwählt hat.
Und dass in ihm er uns versiegelt hat und damit schon für sich als Eigentum markiert hat und unter seinen Schutz gestellt hat.
Und es kann ja durchaus sein, dass man in gewissen Lebensphasen eine andere in ihm Aussage als besonders wertvoll persönlich erachtet. Welche Aussage findet ihr besonders wertvoll für euch in ihm? Bitte schreibt es rein in die Kommentare und wir werden miteinander hier und mit Ihnen noch beten.
Unser treuer Vater im Himmel, danke für diese Minuten der Betrachtung, dass wir zusammensitzen dürfen und ein Wort studieren dürfen. Danke für diese vielen Verse, wo wir immer wieder auf dich hingewiesen werden und diese Segnungen empfangen dürfen, diese Verheißungen, wo immer im Text steht, in ihm ist dieses und jenes für uns vorbereitet worden oder geplant oder getan worden. Ich möchte dich bitten, dass wir jeden Tag dieses Angebot, diese Verheißungen auch in Anspruch nehmen und auch im Sinne des Plans, den du für uns hast, dass wir einmal alle bei dir sein mögen, unser Leben gestalten und darüber entscheiden, lieber Heiland, und uns mit unserem ganzen Herzen zu dir bekennen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.